Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag, heute mit Katja Scherer. Die Industrie blickt kritisch auf die wirtschaftliche Unsicherheit in Deutschland. Das zeigt eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer, das sogenannte Energiewendebarometer. Wir blicken im Laufe der Sendung auf die Details und wir sprechen außerdem über die Lage in der deutschen Autoindustrie. Viele Unternehmen legen in diesen Wochen Halbjahreszahlen vor, darunter sind heute mehrere Autobauer und Zulieferer. Und wir starten jetzt auch gleich mit dem Blick auf den größten deutschen Autobauer Volkswagen. Der meldet, wenig überraschend, nicht so gute Zahlen, weniger Gewinn hat er gemacht. Das hat mehrere Gründe. Die Nachfrage nach E-Autos in Deutschland zieht nicht an, das China-Geschäft schwächelt und die Konzerntochter Audi macht Probleme. Wie der Vorstand auf die Zahlen reagiert und wie er auch auf den Rest des Jahres blickt, das berichtet jetzt unser Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau.
We are at halftime of a truly demanding year.
Solide in einem herausfordernden Umfeld, so blickt das Management des Autobauers Volkswagen auf das erste Halbjahr 2024 zurück. Zu Beginn einer Telefonkonferenz für Analysten und Presse verweist der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume auf die internationalen Krisen und den laufenden Umbau des Konzerns, den größten in der Geschichte von Volkswagen, hin zur Elektromobilität, bei der sich Volkswagen in China schwer tut.
The changed framework conditions in China in particular.
Die sich ändernden Bedingungen, insbesondere in China, sind eine große Herausforderung für den Konzern. Der Wettbewerb ist auf der ganzen Welt härter geworden. Viele neue Wettbewerber entern den Markt. Sie sind innovativ und haben Kostenvorteile.
And cost advantages.
Der Umsatz des Konzerns stieg im zweiten Quartal leicht auf 83 Milliarden Euro. Der Gewinn aber ging wie schon im ersten Quartal zurück. Unterm Strich bleiben nach Steuern im zweiten Quartal 3,6 Milliarden Euro, ein Minus von rund 4%. Gut läuft es aus Blumes Sicht bei den Marken Skoda, Scania oder MAN. Und bei den Luxusmarken hat Porsche, der Konzern, den Oliver Blume ebenfalls leitet, nach einem schwächeren ersten Quartal ebenfalls wieder aufgeholt.
Our results also show.
Unsere Ergebnisse zeigen aber auch, wo wir uns verbessern müssen. Audi wurde weiter durch Lieferengpässe ausgebremst und schaffte so nur 7% Rendite. Bei der Marke Volkswagen haben hohe Fixkosten und Ausgaben für Umstrukturierungen zu einer Umsatzrendite von unter 1% geführt.
1%.
Für das VW-Werk Zwickau gibt es Überlegungen, die Verträge von etwa 1000 Angestellten auslaufen zu lassen. Das VW-Abfindungsprogramm belastet den Konzern finanziell wegen der dafür notwendigen Rückstellungen. Das Audi-Werk in Brüssel steht derzeit gar auf dem Prüfstand. Das Werk könnte geschlossen werden. Einen entsprechenden Prozess nach belgischem Recht hat der Konzern angeschoben. Auch hierfür muss Volkswagen Geld zurückstellen. In Brüssel baut Audi den Elektro-SUV Q8 e-tron, der sich schleppend verkauft. Auch insgesamt ging der Verkauf von vollelektrischen Fahrzeugen im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr zurück. Gut 317.000 an die Kunden ausgelieferte E-Autos bedeuten einen Anteil von 7,3%, Tendenz im zweiten Quartal steigend. Volkswagen entwickelt weiter auch Autos mit Verbrennermotor, 11 Jahre vor dem geplanten Zulassungsverkauf für Neuwagen mit Verbrennermotor in der EU. Unsere Produktoffensive unterstreicht unsere Antriebsstrategie mit einem klaren Bekenntnis zur Elektromobilität, aber der Flexibilität, auch moderne Verbrenner und Hybride herzustellen. So können wir auch die Märkte in den Regionen der Welt bedienen, die bei der Transformation mit einer anderen Geschwindigkeit unterwegs sind. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie erfolgreich Volkswagen seine Transformation voranbringen kann. Der Konzern hatte seine Prognose bereits im Juli gesenkt. Der Vorstand geht weiterhin von einer operativen Umsatzrendite von 6,5-7% für das Jahr 2024 aus.
Herausfordernde Zeiten für Volkswagen, Bastian Brandau berichtete. Und mit dem Blick auf den Konzern schalten wir jetzt auch in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute mein Kollege Klaus-Rainer Jackisch vor Ort. Herr Jackisch, wie kamen die Zahlen von Volkswagen bei den Anlegern an?
Ja, die kam natürlich nicht so gut an, denn das gesamte Zahlenwerk macht eben doch sehr deutlich, dass VW sehr viele Probleme in vielen Ecken hat, insbesondere auf wichtigen Märkten wie etwa in China und eben auch, dass es mit der E-Mobilität bei dem Unternehmen nicht so rund läuft und die Aktie gibt dementsprechend knapp 2% nach. Geschäftszahlen gab es heute auch beim Konkurrenten BMW. Auch dort läuft nicht mehr alles rund, wenngleich die neue Modellpalette dann doch für etwas bessere Einnahmen teilweise gesorgt hat. Aber auch BMW hat große Probleme auf dem chinesischen Markt, denn die chinesischen Käufer, die halten sich auch zurück. Die Konjunktur dort läuft ja nicht mehr so zurück. Und selbst die, die viel Geld haben, die kaufen nicht mehr unbedingt die deutschen Luxusmarken, sondern auch sehr gerne eben die heimischen. Und dementsprechend ist dann auch der Vorsteuergewinn um 11% zurückgegangen und die Aktie gibt um fast 3% nach. Sie sagte zeitweise auf ein Zwei-Jahres-Tief. Dass es auch anders geht, zeigt ganz kurz noch der Fall Toyota. Dort hat man wieder Rekordgewinne eingefahren beim weltweit größten Autobauer. Aber die Anleger in Tokio waren nicht zufrieden. Die wollten noch mehr. Deshalb rutscht diese Aktie um 8,5% ab.
Neben den Autobauern stehen heute die Notenbanken im Blick. Die amerikanische Fed hat ihren Leitzins gestern Abend nach deutscher Zeit konstant gelassen. Die Bank of England hat ihn heute abgesenkt. Wie reagieren die Märkte?
Ja, eigentlich haben die Anleger ja genau darauf gewartet, auf dieses Szenario, dass eben nun die Zinswende in den USA sich zumindest andeutet und dass die britische Bank, die Bank of England, tatsächlich die Zinsen auch zum ersten Mal senkt. Das hatte auch sehr viele Vorschusslorbeeren entsprechend in den letzten Tagen gegeben, aber heute machen die Anleger nun wieder eher Kasse und der deutsche Aktienindex ist kräftig in der Minuszone bei 18.323 Punkten, 185 weniger als gestern. Das liegt allerdings auch an den schlechten Daten der Automobilbranche und es liegt auch daran, dass der Nahostkonflikt der zuspitzenden Ölpreis weiter nach oben treibt und das natürlich auch nicht so gerne gesehen wird. Doch bleiben wir bei der Geldpolitik und bei den Notenbanken. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Ulrich Kater, er ist der Chefvolkswirt der DK Bank. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Herr Dr. Kater, nun gab es ja tatsächlich eben diese Andeutung, dass da im September in den USA nach viel langer Zeit tatsächlich erst zu dieser Zinswende kommen könnte. Man hat sich noch alle Türen offen gelassen, aber es sieht doch ein bisschen danach aus. Womit rechnen Sie?
Ja, es verdichtet sich, dass es zu Zinssenkungen in den USA noch in diesem Jahr kommen wird. Wir rechnen in der Tat im September mit einem ersten Zinsschritt nach unten und dann aber auch nochmal in diesem Jahr gegen Jahresende mit einem zweiten Zinsschritt. Das Entscheidende bei der gestrigen Sitzung war der Kommentar der US-Notenbank, dass die Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten gestiegen ist. Das wird natürlich als Abkühlungssignal der Konjunktur interpretiert. Und damit steigen die Argumente, die Notwendigkeiten, den restriktiven Zinssatz nach unten anzupassen. Selbstverständlich muss natürlich die Inflationsbewegung nach unten, die aus den letzten Monaten und Quartalen ja schon bekannt ist, muss natürlich weitergehen. Die Inflation in Amerika ist ja noch höher als in Europa und auch für die Fed noch zu hoch. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass sie sich eben weiter moderiert.
Ja, in der Tat, der Trend scheint ja auch noch nicht gebrochen. Die sogenannte Kerninflation, bei der eben die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel rausgehandelt werden, die liegt immer noch bei 4,7%. Auch die amerikanische Notenbank strebt wie die EZB 2% an. Da sind da eigentlich noch Welten dazwischen, oder?
Das ist richtig. Die Amerikaner sind noch weiter entfernt von der Vorstellung, der allgemeinen weltweiten Vorstellung von Preisstabilität bei 2%. Aber die bisherigen immer noch vorhandenen Treiber lassen nach in Amerika. Das sind beispielsweise die Mieten. Und in den USA gibt es jetzt eben eine Diskussion. Es gibt zwei Fraktionen, auch in der Notenbank. Die einen würden warten, bis die Inflation eben tatsächlich weiter runtergekommen ist. Die anderen sagen, dann ist es viel zu spät zu reagieren, denn wir müssen sehen, dass die Konjunktur sich eben sehr deutlich abschwächt und wir müssen jetzt handeln, indem wir die Zinskonditionen eben auch verbessern, um die Konjunktur zu stützen, weil wenn man damit dann erst Ende des Jahres oder im nächsten Jahr anfängt, dann ist es eben zu spät, dann ist die Konjunktur schon geschädigt.
Auch die Europäische Zentralbank ist ja weiterhin vor diesem Dilemma. Hier ist zwar die Inflation deutlich weiter heruntergekommen, aber sie ist eben auch in der Eurozone und auch in Deutschland wieder leicht angezogen. Im Juli in der Eurozone auf 2,6%. Im September wird es auch bei der EZB eine Zinsentscheidung geben. Wie wird man vermutlich darauf, auf diese schwierige Situation reagieren?
Ja, wir haben einen ganz leichten Anstieg der Inflation auch in Deutschland erlebt, aber das ist alles im Bereich der statistischen Unsicherheit. Ein Zehntel im Vergleich zum Vormonat, eine Steigerung der Rate. Wir sind weiter fortgeschritten und näher am Inflationsziel dran. Und auch hier ist es so, dass die Konjunktur zumindest in Deutschland sehr starke Schwächesignale aussetzt. In Europa ist das insgesamt etwas besser, weil südeuropäische Länder zurzeit konjunkturell besser dastehen. Ich würde sagen, die Signale für die Europäische Zentralbank, die Zinsen weiter zu senken, stehen auf Gelb. Das heißt also, bis zum September müssen schon aus der Inflationsentwicklung weitere entlastende Signale kommen. Hier haben wir insbesondere die Dienstleistungspreise und hier ganz besonders die Preise für Touristik zum Beispiel, die noch extrem stark nach oben gezogen haben. Letztlich hin waren aber auch hier Beruhigungssignale zu verspüren und das wird man genau sich anschauen. Das heißt also, die nächsten Zinssenkungen auch in Europa sind auf Abruf. Das bedeutet, quartalsweise wird sich die EZB die Zinsen anschauen und wenn die Ampel auf grün springt, das heißt also die Preis- und die Konjunktur sich noch weiter entlastet, dann wird es auch hier weitere Zinssenkungen geben.
Einschätzung zur Zinspolitik von Dr. Ulrich Kater, dem Chefvolkswirt der DK Bank. Vielen Dank. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, danke auch aus Köln. Herr Jakisch, dann blicken wir noch auf andere Unternehmen, die heute Halbjahreszahlen vorgelegt haben, darunter der Bonner Logistikkonzern DHL. Bevor wir auf die Aktie blicken, erstmal ein Blick auf die Lage des Unternehmens. Jörg Sauerwein fasst die Ergebnisse zusammen.
Weltweit schwächelt die Konjunktur und das bekommt auch die DHL Group zu spüren. Im Vergleich zum Vorjahr ist der operative Gewinn mit aktuell knapp 1,4 Milliarden Euro im zweiten Quartal des Jahres noch einmal leicht gesunken. Im Frachtgeschäft zum Beispiel steigen die Transportmengen gerade zwar wieder leicht an, aber Finanzchefin Melanie Kreis sieht noch keinen Grund für Optimismus. Eine breite Belebung des Welthandels beobachte man noch nicht, sagte Kreis in Bonn. Deshalb laufe es auch im Expressgeschäft noch nicht optimal. Immerhin, die Umsätze haben sich bei DHL inzwischen stabilisiert. Da liefert das zweite Quartal mit 20,6 Milliarden Euro Umsatz ein leichtes Plus. Im vergangenen Jahr waren die Umsätze und entsprechend auch die Gewinne noch deutlich geschrumpft. In Deutschland profitiert die Post unter anderem vom weiterhin gut laufenden Onlinehandel. Im Paketgeschäft sind Umsatz und Gewinn leicht gestiegen. Dafür gehen die Briefzahlen wie erwartet weiter zurück. Insgesamt hält die DHL Group an ihrer Prognose für dieses Jahr fest und peilt einen operativen Gewinn von mindestens 6 Milliarden Euro an.
Ja, Herr Jakisch, dann lassen Sie uns kurz schauen, was machen die Anleger draus aus diesen Nachrichten?
Ja, schon ein bisschen enttäuschend, die Daten. Und die Aktie Gelb, die reagiert ja immer sehr sensibel auf negative Nachrichten. Die Aktie heute, die Deutsche Postaktie, mit -4% an der Tafel.
Dann noch kurz der Blick auf Euro, Rendite deutscher Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro gibt nach auf 1,0787 $. Die Umlaufrendite weiter gesunken auf 2,30%. Und die Pfannunze Gold bei $2,435,20, $12 weniger als gestern.
Das war der Börsenbericht heute mit meinem Kollegen Klaus-Rainer Jakisch. Und wir bleiben bei den Halbjahreszahlen. Nicht börsennotiert, aber trotzdem ein Schwergewicht in der Autobranche ist der Zulieferer ZF Friedrichshafen. Der Vorstand hat schon vor gut einer Woche Umstrukturierungspläne bekannt gegeben. Von einem Abbau von bis zu 14.000 Stellen bis Ende 2028 bei ZF ist die Rede. Dazu hören wir jetzt einen Beitrag von Thomas Wagner, der ZF-Vorstandschef Holger Klein bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen zugehört hat.
ZF bleibt ein Stiftungsunternehmen mit starken Wurzeln in Deutschland. Und wir haben eine erstklassige Belegschaft mit einzigartigem Wissen.
Doch genau diese Belegschaft, so Holger Klein, Vorstandschef des Autozulieferkonzerns ZF Friedrichshafen AG, soll schrumpfen, trotz des Bekenntnisses zum Standort Deutschland. Dies sei wesentlicher Bestandteil des Restrukturierungsprogramms, das sich der Konzern auferlegt habe. Vor allem kleinere Standorte zusammenfügen, Eigenverantwortlichkeit einzelner Divisionen stärken und eben Stellen streichen. Holger Klein nannte dafür einen Korridor zwischen 11.000 und 14.000 Jobs.
Die Reduzierungen sollen dabei so weit wie möglich sozialverträglich geschehen, indem wir die demografische Struktur der Belegschaft und die Fluktuation nutzen. Uns ist vollkommen bewusst, dass dies schwierige Entscheidungen sind. Doch sind sie notwendig zur Sicherung unserer Zukunft.
Und gerade in naher Zukunft schon stünden so kleine Milliardeninvestitionen an in die Elektromobilität, in die Digitalisierung von Fahrzeugen zum Beispiel. Hinzu kommen Einbrüche auf den weltweiten Märkten für Autos, Lkw und Busse.
Wenn wir die Fahrzeugproduktion in Europa, Nordamerika und Japan betrachten, sehen wir kein Wachstum, sondern sogar einen Produktionsrückgang im Vergleich zu 1998. Gesamthaft stagniert das Produktionsniveau in Europa und Japan seit 2020. In Deutschland liegt die Pkw-Produktion in der ersten Hälfte dieses Jahres 6% unter der des Vorjahres und 16% unter dem Niveau von 2019.
Was bei Autozulieferkonzernen wie ZF für gehörigen Druck sorge. Hinzu kommen Rieseninvestitionen in die Elektromobilität, die aber gleichzeitig längst nicht so stark wachse wie vorausgesagt. Und dann gibt es noch den Sonderfall ZF. Das Unternehmen mit Sitz am Bodensee hat für Milliardenbeträge in den zurückliegenden Jahren den US-amerikanischen TRW-Konzern und den Bremsenhersteller Wabco übernommen. Strategische Entscheidungen, die ZF-Chef Holger Klein heute noch ausdrücklich verteidigte.
Gerade die Akquisition von THW 2015 und Wabco 2020 haben uns im Pkw- und Nutzfahrzeugbereich technologisch bedeutend bereichert.
Allerdings hat diese Medaille auch eine Kehrseite.
Am 30. Juni 2024 lag unsere Nettoverschuldung bei rund 10,5 Milliarden Euro.
So ZF-Finanzvorstand Michael Frick. Ein Großteil dieser Verschuldung geht auf das Konto der Übernahmen und in Zeiten höherer Zinsen fällt das Abstottern eher schwer. Und trotzdem zahlte der Konzern innerhalb eines Jahres rund 1 Milliarde Euro an Verbindlichkeiten zurück. Allerdings liegt der Umsatz zwischen Januar und Ende Juni mit etwa 22 Milliarden Euro um 5% unter dem Vorjahresergebnis. Das EBIT, also der Gewinn vor Steuern und Zinsen, ging von 941 Millionen Euro auf 780 Millionen Euro zurück. Zieht man noch die Zins- und Steuerzahlungen ab, so bleiben unterm Strich eher magere 45 Millionen Euro übrig. In naher Zukunft ist ZF-Chef Holger Klein auch daran gelegen, die Wogen wieder zu glätten. Die Wogen der Proteste und Verärgerungen aus der Belegschaft, die nach der Ankündigung des Stellenabbaus erstmal ziemlich hochgegangen waren.
Ja, viele Probleme beim Autozulieferer ZF Thomas Wagner berichtete. Und nachdem wir jetzt ausführlich auf einzelne Unternehmen geschaut haben, blicken wir auf die gesamte Industrie. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat heute ihr Energiewendebarometer veröffentlicht, eine Umfrage unter tausenden deutschen Unternehmen aus allen Branchen und Regionen. Es ging um die Frage, wie die Unternehmen auf die aktuelle Energiepolitik in Deutschland blicken. Und Ann-Kathrin Büsker berichtet uns das.
Ein bisschen weniger pessimistisch als im letzten Jahr blicken die rund 3.300 befragten Unternehmen auf die Energiewende. Doch im Ergebnis ist die Stimmung, die das DIHK Energiewendebarometer abbildet, nicht gut. Tatsächlich war sie in den vergangenen 12 Jahren nur zweimal im positiven Bereich. Dass die Unternehmen also eher verhalten auf die Energiewende schauen, ist insofern keine Überraschung. Aber laut DIHK verfestigen sich gerade Tendenzen.
Die größte Schwäche ist aus Sicht der Unternehmen, dass es bislang kein Gesamtkonzept gibt, das sie überzeugt für die Jahre 2030 fortfolgende. Wir haben viele Einzelmaßnahmen, aber unter dem Strich ist nicht klar, wo die Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen, also insbesondere Strom, in der Übergangszeit Gas, dann immer mehr Wasserstoff herkommen soll.
Sagt Achim Derks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des DIHK. Es fehle das Vertrauen in politisches Handeln. So verspricht die Bundesregierung zwar, dass Wasserstoff in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen wird, aber wird es ausreichend davon geben? Welche Unternehmen können ihn wirklich nutzen und was wird er kosten? Solche Fragen drücken die Investitionsbereitschaft.
Solange da kein Bild da ist, auf das ich als Unternehmer vertraue, investiere ich nicht, weil investieren immer bedeutet, ich lege mich auf 10 oder 20 Jahre fest.
Viele Unternehmen beklagen auch bürokratische Hürden. Etwa wenn eine Investitionsentscheidung getroffen ist, dauere es häufig mehrere Jahre, bis beispielsweise notwendige Genehmigungen vorliegen. Ein erhebliches Hemmnis für unternehmerisches Handeln. Für energieintensive Unternehmen kommt ein weiteres Problem dazu, die Energiepreise. Zwar gesteht der DIHK ein, dass die Strompreise in Deutschland tagesbezogen vergleichsweise günstig sein können, für Unternehmen sei es aber schwierig, sich perspektivisch gute Preise für mehrere Jahre zu sichern. Hier seien die Strompreise zu hoch, was international zu Wettbewerbsnachteilen führe, so Achim Derks.
Das bedeutet, dass 2/3 der Unternehmen sagen, sie sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährdet und sie reagieren halt. Und das bedeutet entweder, dass sie ganze Produktionsteile verlagern oder eben, dass sie zumindest bei Neuinvestitionen überlegen, ob das noch am Standort Deutschland stattfindet.
Hier gäbe es erkennbare Abwanderungstendenzen ins Ausland, die sich schrittweise auch am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaftsleistung bemerkbar machen würden, so Derks. Die angekündigte Wachstumsoffensive der Bundesregierung hält der DIHK für unzureichend. Die vom Wirtschaftsministerium anvisierte Wachstumssteigerung von 0,5% sei nicht realisierbar. Der DIHK leitet 10 konkrete Forderungen aus der Umfrage ab. Zusätzliche Steuern, Abgaben und Umlagen auf Strom etwa seien kontraproduktiv.
Das passt nicht in eine Politikstrategie, die in Richtung Elektrifizierung gehen will. Dort sollten wir die Stromsteuer zum Beispiel auch für das nicht produzierende Gewerbe abschaffen. Dann haben wir alles rund um das Thema Netzausbau. Das muss dringend schneller über die Bühne gehen, gleichzeitig mit weniger Kosten. Stichwort, warum brauchen wir Erdverkabelung?
Diese gilt als besonders kostenintensiv. Steigende Netzentgelte sollten zudem aus Sicht des DIHK aus dem Bundeshaushalt finanziert werden, nicht über den Strompreis.
Kritik an der Unsicherheit bei der Energiewende. Ann-Kathrin Büsker berichtete darüber. Und damit kommen wir zum Handel. Die Luxuswarenhäuser der KDW-Gruppe gehören ab heute komplett der thailändischen Central Group. Die dahinterstehende Milliardärsfamilie Shiradivat hatte sie bei der Insolvenz von Signa erworben. Wer der neue Eigentümer ist, das berichtet uns Jennifer Johnston aus Singapur.
Die Shiradivats aus Bangkok sind eine der reichsten Familien Thailands. Ihr Vermögen schätzt das US-Magazin Forbes auf rund 12 Milliarden Euro. Der Familie gehört die Central Group, ein riesiger und weit verzweigter Mischkonzern mit Hotels, Restaurants, Supermärkten und mehr als 100 Kaufhäusern. Darunter auch einige in Europa mit Fokus aufs Luxussegment. Daher passt die Übernahme von KDW, Oberpollinger und Alsterhaus in die langfristige Strategie der Familie, sagen Handelsexperten. Die Übernahme macht sie zum Betreiber des weltweit größten internationalen Netzwerks von Kaufhäusern. Geführt wird die Central Group in dritter Generation von dem 59-jährigen Thot Shiradivat. Sein Großvater ist vor rund 100 Jahren von China nach Thailand ausgewandert, begann bescheiden, verkaufte Getränke, eröffnete später mit einem Sohn einen Laden, in dem er Bücher und Magazine verkaufte. Heute ist die Central Group in Thailand die größte Betreiberin von Shoppingcentern. Die Familie umfasst mehr als 200 Angehörige. Viele arbeiten im Unternehmen. Ein Familienrat trifft die wichtigsten Entscheidungen. Wie Übernahmen in anderen europäischen Ländern zeigen, neigt die Central Group nicht zu drastischen Veränderungen. Einigen Mitarbeitenden aus der Verwaltung an den drei deutschen Standorten wurde zwar gekündigt, doch am Management hält die Central Group fest. Die Gruppe wird laut Branchenexperten zudem noch stärker auf Luxus setzen, auf Marken und exquisite Restaurants.
Die KDW-Gruppe hat einen neuen Eigentümer. Jennifer Trunten hat ihn vorgestellt. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. In den Kommentaren geht es um die Zahlen zur Inflation in der Eurozone.
Die Börsenzeitung hebt hervor, entgegen den Erwartungen der meisten Ökonomen seien die Verbraucherpreise im Juli um 2,6% gestiegen. Zum einen waren es ausnahmsweise mal nicht die Dienstleistungspreise, die für den Anstieg der Inflationsrate gesorgt haben. Stattdessen verstärkten wieder deutlich höhere Energiepreise die Teuerung. Für die Notenbanker ist das ein wesentlicher Unterschied. Denn während die Preisanstiege für Dienstleistungen aufgrund des hohen Lohnwachstums noch längere Zeit hoch bleiben dürften, könnten die Effekte der höheren Energie- und auch Transportkosten wieder schneller auslaufen. Das Handelsblatt erwartet: Der anhaltende Lohndruck in Deutschland und anderen großen europäischen Volkswirtschaften dürfte das Inflationsniveau in der zweiten Jahreshälfte über der Marke der von der EZB anvisierten 2%-Marke halten. Der für September erwartete zweite Zinssenkungsschritt der Europäischen Zentralbank ist längst nicht ausgemacht. Neu oder zumindest ungewohnt ist, dass ausgerechnet Europas größte Volkswirtschaft auf eine schnelle Zinssenkung hoffen muss. Deutschland leidet unter einer ausgeprägten, gar chronischen Wachstumsschwäche. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, Fernwärmeanbieter zu mehr Preistransparenz verpflichten zu wollen. Das ist gut, aber macht die Fernwärme noch lange nicht zu einem Selbstläufer. Auf fast 120 Milliarden Euro werden die Kosten für den Ausbau und das Ergrünen der Fernwärme bis 2045 geschätzt. Fördermittel werden nur einen kleinen Teil davon abdecken. Den Großteil werden die Versorger nach und nach auf die Preise umlegen. Angesichts solcher Aussichten ist es nicht verwunderlich, dass viele Hauseigentümer schnell noch eine neue Gasheizung kaufen und hoffen, dass diese möglichst lange hält. Die Volksstimme aus Magdeburg blickt zurück. In der DDR war Fernwärme stark gefördert worden. Die Besonderheit lag darin, dass ein wesentlicher Teil der Fernwärme aus der Abwärme von Kohlekraftwerken stammte. Diese Nutzung war sinnvoll und preiswert. Doch mit dem Ende dieser Kraftwerke wird man die benötigte Wärmemenge künftig auf anderem Wege teuer produzieren müssen. Der Transparenzplan aus dem Wirtschaftsministerium ist sicher gut gemeint. Dass damit die Fernwärmepreise eine Begrenzung oder gar eine Senkung erfahren, sollte man aber nicht einkalkulieren.
Das war die Wirtschaftspresse und damit geht jetzt auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Nach den Nachrichten hören Sie im Programm weiter die Sendung Deutschland heute. Ich bin Katja Scherer, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen weiteren Nachmittag.